Ja, das große Abendmahl, eine große Feier, eine richtig schöne große Party sollte das eigentlich sein mit den interessantesten und spannendsten, mit den lustigsten und schillerndsten Figuren. Ja, stell dir vor, du willst eine Party ausrichten und die ist dir wichtig und du hast alles schon vorbereitet, hast den Leuten rechtzeitig Bescheid gesagt. Und am Tag deiner Feier wollen die einfach nicht kommen. Ja, jeder hat einen anderen Grund, warum. Und das sind aber die Leute, die du interessant findest, die spannend sind, mit denen du dich gerne unterhältst, wo du zuhörst, wo du mitlachst und dich eigentlich darüber freust, wenn die dir auch Aufmerksamkeit schenken. Und darum hast du dir eingeladen. Und jeder von denen sagt ab. Dann stehst du ganz alleine da. In der Situation ist hier der Mann, der das Abendmahl ausrichtet. Das ist ganz schön peinlich, wenn so viele Leute zeigen, an dir habe ich gar kein Interesse. Man könnte auch sagen, das ist eine Unverschämtheit von denen, die erst zusagen und so tun, als wären sie die Freunde, als wären sie bereit zu kommen und dann doch noch kurz vorher absagen, dass man sich noch nicht mal auf die verlassen kann, dass die kommen zum Essen und Trinken und um Freizeit zu verbringen. Tja, das ist die Ausgangssituation in dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und da sind eben ganz viele Ausreden mit im Spiel. Das große Festessen ist halt eben etwas Besonderes gewesen. Die Leute sagen ab und hier im Text, wie gesagt, steht es nicht. Aber früher war es üblich, dass man vorher, bevor der Diener dann vorbeikommt, um die Gäste abzuholen, schon mal eine Einladung geschickt hat. Eigentlich weiß also jeder, dass die Feier ansteht. Tja, aber es kommt keiner. Keine fröhliche Gemeinschaft. Und deswegen wird dann der Gastgeber zornig. Interessant, der findet das gar nicht peinlich. Der wird zornig und ruft dann halt eben seinen Diener und sagt, die schöne Vorbereitung, das Gute, was ich hier ausgerichtet habe, das soll nicht umsonst gewesen sein. Wenn die nicht wollen, dann sollen andere kommen. Eine starke Entscheidung. Und der Diener soll dann rausgehen. Und hier steht es dann so, hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt, die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen hereinzuführen. Ja, warum denn nun die? Nun ja, das Gleichnis ist natürlich so wie alle Gleichnisse mit tiefem Sinn ausgestattet. Also ein einfaches, das sind die, die eben Zeit haben, reicht dann nicht mehr aus. Da schauen wir mal tiefer rein. Die Personen, diese Gruppen stehen nun mal im krassen Gegensatz zu denen, die so interessant sind und so reich, denen es so gut geht. Sie tun genau das, was diese Reichen tun, das, was die Armen, die Lahmen, Verkrüppelten und Blinden eben nicht tun können. Die Interessanten, die haben was gekauft. Der eine Ochsen, der andere einen Acker. Der dritte hat geheiratet, die stehen mitten im Leben. Denen geht es gut. Und sie haben sich da gefunden, ob dann Gewerbeplanung ansteht oder Familienplanung. Bei den Armen, bei den Lahmen, Verkrüppelten und Blinden steht nicht Gewerbeplanung oder Familienplanung an, sondern über die Runden kommen Planung. Die beiden Käufer von Ochs und Acker, die wollen hingehen, sich das anschauen, was sie da erworben haben. Gut, das können die Armen auch. Bei den Lahmen und Verkrüppelten und Blinden ist das schon wieder nicht so einfach. Also natürlich, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Aber einfach ist der für die bestimmt nicht. Und zu guter Letzt wollen die Käufer sich den Kauf anschauen. Und das Anschauen ist den Blinden natürlich nicht möglich. Und was der frisch Verheiratete vorhat, steht hier nicht in der Bibel. Aber gut, dann ist es für uns auch nicht wichtig. Er meint auf jeden Fall, dass er nicht mal darum bitten müsse, sich zu entschuldigen. Er sagt einfach, dass er nicht kommt, wenn die anderen sogar noch entschuldigen. Die drei Interessanten haben keine Zeit. Die kümmern sich um alles andere, nur nicht um die Annahme dieser Feier. Die erweitern ihr Gebiet, die pflegen, was sie haben, die gründen eine Familie, die sind sehr produktiv und bei denen läuft vieles gut und richtig. Nur um die Einladung anzunehmen, haben sie keine Zeit. Alles andere im Leben ist wichtiger. Was können wir noch über die drei herausfinden? Nun, wir sprechen über die drei, die haben ja keinen Namen, indem wir sie mit ihren Aufgaben und Projekten identifizieren, nicht mit ihrer Teilnahme am Abendmahl. Oder anders gesagt, jeder der drei identifiziert sich je mit seinem Projekt, mit der Aufgabe. Er lässt sich so identifizieren, also eine Antwort auf die Frage finden, wer bist du? Das heißt es, wer bist du? Und sehr dürftig, sehr banal und mehr ist dann nicht, was es dann zu antworten gibt, wenn jemand das eben tut, was er nicht anders machen kann. Also wer ist der, der den Acker kauft? Nun, das ist der Ackerkäufer. Und der die Ochsen kauft, ja gut, das ist der Ochsenkäufer. Und der heiratet, nun gut, das ist dann der Ehemann. Also so banal und wenig überraschend das auch klingt, so ist es eben. Und hinzu kommt nur noch, dass sie halt eben Gäste sind, die nicht kommen. Vielleicht geht es dir ähnlich wie bei einem der Käufer, dass du aus Beruf oder aus Schule, aus dem, was daraus entsteht, dem Studium vielleicht, da, wo du Noten oder Einkommen erzielst, da, wo du am Ackern bist, deinen Wert siehst. Also, dass du über deine Arbeit herausfinden willst, wer du bist. Vielleicht ist dein Beruf deswegen dir auch so wichtig und es ist dir deswegen mehr als nur wichtig, gut in deinem Beruf zu sein. Natürlich kann und darf man am Beruf Freude haben und Erfolge feiern, Glücksmomente haben. Und es ist spannend, dazu zu lernen über die Jahre und Jahrzehnte. Und das hat dich natürlich geprägt und wird dich prägen. Aber du bist nicht christlicher, wenn der Beruf eben nun mal nicht das ist, was dir am meisten Freude im Leben macht. Im Gegenteil. Du musst beachten, dass dein Beruf, ob die Schule, im Studium, die Ausbildung, dass das alles ein Teil deines Lebens ist, nicht das Wichtigste. Dein Beruf darf nicht das Wichtigste in deinem Leben sein, gerade dann, wenn er so viel Zeit in deiner Lebenszeit beansprucht und so viel Kraft braucht. Sonst würdest du ja zu niemandem werden, wenn du einmal aufhörtest zu arbeiten. Und das geht natürlich nicht. Deswegen ist das auch nicht nur gut, wenn davon gesprochen wird, dass manche Berufe eine Berufung sind. Nicht, weil es keine Berufung gibt, die gibt es natürlich. Gott verteilt Gaben und bestimmte Aufgaben und Talente an bestimmte Menschen, um Bestimmtes in seinem Reich zu erreichen. Also nicht, dass du denkst, ja, Pfarrer, das ist eine Berufung. Na gut, das stimmt natürlich, aber viele andere Berufe eben auch. Du kannst mit zittrigen Händen kein Chirurg werden, das sollte klar sein. Und wenn du Fremdsprachen nicht ausstehen kannst, dann wirst du keine Übersetzerin, kein Übersetzer werden. Aber um es am Sakrament deutlich zu machen, bei einer Taufe wirst du auf deinen Namen getauft, nicht auf den Beruf, den wir von dir erwarten, den du dann eines Tages ausüben sollst. Auch wenn viele Namen sich natürlich von Berufen herleiten, wie der Herr Müller oder die Bäckerin. Man wird von vielen Menschen, die einen besser kennen, ja eben nicht mehr beim Nachnamen genannt, sondern üblicherweise beim Vornamen. Menschen, die dich besonders gern haben, geben dir auch einen Kosenamen. Beim Sakrament der Taufe passiert das auf eine besonders schöne Weise. Für Taufen passt zum Beispiel der Ausspruch Gottes aus Jesaja 43,1 besonders gut, weil dieser Vers über dich das Wichtigste, das Allerwichtigste aussagt. Er sagt dir, wer du bist. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist Gottes. Du gehörst zu Gott. Du bist aber nicht nur sein Eigentum, sondern auch Gottes geliebtes Kind. Oder um es in der Parabel Jesu zu sagen, du bist Gottes Gast, den er sehnsüchtig erwartet. Und das ist ein Ehrentitel, das ist was Besonderes. Er bedeutet, dass Gott dich bei sich haben will, dass er dich erwartet und sich auf dich freut. Und das gilt auch natürlich für den dritten Mann aus der Parabel, der geheiratet hat und dann keine Zeit hat. Natürlich ist die Ehe wichtig und heilig. Und das Wort Gottes unterstützt die Ehe Und bei Trauungen lässt man gerne den folgenden Vers lesen. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Schließlich ist das Leben zu zweit leichter. Und die Ehe ist einfach eine besonders schöne Art, die Liebe Gottes zu leben. Vielleicht, weil man da so gut leben kann und lernen kann zu vergeben, weil man so intensiv miteinander zusammen ist, weil man da so gut üben kann, sich zu versöhnen und all die Dinge, die zum Leben dazugehören. Aber die Ehe, so sehr sie dich über die Jahre und Jahrzehnte deines Lebens prägt, bist ja nicht du. Du bist nicht deine Ehe. Du bist ja nur die Hälfte deiner Ehe. Da machst du ja keine Existenzpause, wenn der Mann oder die Frau den Raum verlässt oder auch wenn dein Partner stirbt. Auch dann bist du noch da. Du kannst viel Kraft und Freude aus der Familie ziehen, aber wenn die Ehe und die Familie gerade anstrengend ist und mehr Kraft kostet, als sie dir bringt, aus welcher Quelle willst du dann deine Kraft bekommen? Jetzt stell dir das Festessen vor, du bist da und du suchst einen Kellner und fragst versehentlich einen Armen oder Lahmen, einen Verkrüppelten oder Blinden und fragst, arbeitest du hier oder wer bist du? Dann wirst du mit Sicherheit nicht die Antwort hören, nein, ich bin nur ein Blinder oder Armer oder Lahmer. Ich wollte nicht stören, bitte entschuldige, dass ich da bin, ich gehe auch direkt, so wie man das ansonsten vielleicht erwarten würde. Sondern die Antwort ist dann, ich bin hier Gast, ich bin hier erwünscht. Der Gastgeber selber wollte und will unbedingt, dass ich hier bin und ich bin seiner Einladung gefolgt. Diese Gruppe Menschen ist nicht da, weil sie etwas Besonderes geleistet hat oder weil sie so attraktiv und interessant ist. Sie sind da, weil der Gastgeber des Hauses es so wollte. Und stell dir jetzt mal die drei vor. Einer von den dreien, die keine Zeit hatten, wäre doch auch noch auf das Fest gekommen und man hätte ihn gefragt, wer er sei und was er denn tue. Was hätte er dann gesagt? Sicherlich nicht, dass er der Acker- oder Ochsenkäufer sei und auch nicht, dass er der frisch gebackene Ehemann sei. Auf dem Fest würde er dann so, wie die anderen auch sagen, ich bin Gast hier und der Einladung gefolgt. Der Gastgeber wollte, dass ich hier bin. Wer bist du? Ein geladener Gast beim großen Abendmahl. Im Psalm 36, den wir eben gebetet haben und auch das Lied dazu gesungen haben, stehen die schönen Worte, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Bei Gott ist die Quelle des Lebens. Sich der Arbeit und der Familie zu widmen, ist gut. Noch wichtiger ist es, immer tiefer und fester in der Wahrheit zu leben, dass du bei Gott erwünscht bist, dass du eingeladen bist und geliebt. Du tust deiner Arbeit und deiner Familie einen großen Gefallen, wenn du nach dieser Wahrheit lebst. Das kann viel Druck rausnehmen und dich frei machen. Der Erzählung nach könnte man jetzt sagen, nimm dir Zeit für Gott. Das ist bestimmt nicht der schlechteste Rat, den man geben kann, aber auch den könntest du falsch verstehen. Es geht ja nicht einfach darum, dass du deinen Terminkalender etwas anders füllst. Es geht auch nicht darum, dass du mehr geistliche Übungen machst oder weniger Zeit arbeitest. Es geht erstmal darum, dass Gott deine oberste Priorität ist, dass du erkennst, dass bei Gott die Quelle des Lebens ist und du von ihm besser erfahren kannst, wer du bist, als durch deine Arbeit, deine Ehe, die Schule oder sonst was. Und jetzt denk nicht, meine Arbeit fordert von mir Zeit, meine Familie braucht meine Zeit und jetzt will Gott auch noch meine Zeit. Gott will nicht einfach nur deine Zeit. Gott hat dir deine Zeit geschenkt. Er will, dass du tief im Herzen glaubst, dass er dich bei sich haben will, wie einen Gast, den er selber eingeladen hat. Aus dieser Quelle sollst du Trost schöpfen und Lebensmut und Freude. Denn diese Quelle versagt niemals. In Johannes 6 sagt Jesus selber, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Amen.